Wir wollen, dass es Frauen finanziell gut geht, dass sie selbstbestimmt und unabhängig durchs Leben gehen können. Deshalb machen wir diesen Podcast. Bei uns findet ihr immer kluge Finanztipps, aber seien wir mal ehrlich, komplett auf individueller Ebene lassen sich diese ganzen Gaps auch nicht lösen. Gender Pay Gap, Gender Pension Gap, sie alle eint ja am Ende die Tatsache, dass Frauen den Großteil der Sorgearbeit übernehmen, also das Kümmern um Kinder und Angehörige. Und deshalb sprechen wir in dieser Folge darüber, warum das tatsächlich Arbeit ist, warum diese oft bei Frauen liegt und warum wir alle davon profitieren würden, wenn wir Sorgearbeit umverteilen. Mit dabei haben wir natürlich wie immer konkrete Tipps, wie wir alle auch gemeinsam zu mehr Gleichberechtigung kommen. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, liebe Geldreisende. Ja, ich war vor ein paar Jahren auf einer Veranstaltung zum Equal Pay Day. Das ist der Tag, der auf die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen hinweist. Und auf dem Podium saß tatsächlich unsere heutige Gästin Patricia Camarata. Sie zog dann irgendwann ihren Pulli aus. Also sie saß auf der Bühne. Ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen, aber nur so grob. Und hat dann irgendwann den Pulli, wie gesagt, auf der Bühne aufgezogen. Und auf dem T-Shirt darunter stand dann unbezahlt. Denn so stellte sich im Gespräch danach heraus, bei der Veranstaltung, wo eben vor allem Frauen auf der Bühne saßen, die sich eben für finanzielle, faire Bezahlung aussprachen, diese Speakerinnen, die waren tatsächlich nicht bezahlt. Also ein krasses Unding, wie ich finde. Und ja, ich habe diese Aktion einfach mit dem T-Shirt-Aufdruck sehr gefeiert. Hallo und herzlich willkommen an Speakerin, Bestseller-Autorin und Podcasterin Patricia Camarata.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Patricia, du bist Expertin für Vereinbarkeits- und Gleichstellungsthemen. Dazu kommen wir gleich noch. Was so ein bisschen als Standardfrage bei uns im Podcast sich mittlerweile etabliert hat, das möchte ich dich auch unbedingt fragen. Wie sieht denn deine persönliche Geldreise aus?
Ja, da sind mir gleich zwei Sachen in den Kopf gekommen. Eine eher deprimierende und eine vielleicht ein bisschen lustige. Die deprimierende ist, für mich hat Geld wirklich schon immer eine ganz große Rolle gespielt, weil ich bin aufgewachsen in einem Haushalt, wo das getrennt war, in Erwerbsarbeit mein Vater und meine Mutter Sorgearbeit. Meine Eltern haben sich nach 25 Jahren scheiden lassen und das hat damals einen totalen Einbruch im Lebensstandard meiner Mutter gegeben und hat mich natürlich ganz stark beeinflusst. Also mir war klar, ich werde erwerbsarbeiten, das auch, wenn ich Kinder bekomme, möglichst kurz nur unterbrechen. Und mein Ziel war es immer, dass ich selber so viel verdiene, dass ich mit meinem Einkommen mich und auch meine Kinder finanzieren kann. Das heißt, ich habe auch nie so sehr drauf geguckt, was interessiert jetzt mich oder was ist so mit meinen Talenten und Neigungen wirklich vereinbar, sondern was sind eben die Jobs, die wirklich gut bezahlt sind. Das schließt sich am Ende dann natürlich trotzdem nicht aus, aber bestimmte Jobs kamen dann einfach nie in Frage. Und das Zweite ist, was ich sehr empfehle.
Darf ich noch mal ganz kurz einhaken? Da vielleicht für alle nochmal an der Stelle, in welchem Bereich arbeitest du denn dann heute?
Genau, ich arbeite hauptberuflich im IT-Bereich, das auch schon jetzt seit über einem Jahrzehnt, wahrscheinlich bald auch zwei Jahrzehnte. Genau, und das hat sich damals zufällig ergeben. Ich habe ja eigentlich Psychologie studiert, aber ich habe dann die Chance ergriffen und bin da auch wirklich sehr glücklich, ne? Weil man hat Fachkräftemangel und Fachkräftemangel macht ja dann doch einiges auch möglich, Arbeitsbedingungen dann doch eben gut zu gestalten. Genau, und dann wollte ich ja was Lustiges auch noch sagen, nämlich, wie ich fertig war mit dem Studium, habe ich mich in meinen Finanzberater verliebt. Das ist auch sehr gut für die Rente.
Praktisch.
Weil je früher man natürlich anfängt, für die Rente zu sparen, ne, so kleiner sind dann die Beträge, weil man das dann über eine lange Zeit auch rausstrecken kann, kann ich auch sehr empfehlen. Ich glaube, ich hätte andernfalls wahrscheinlich erst auch so mit 30 darüber nachgedacht. Und so war es halt dann schon sehr früh.
Ja, das ist genial. Das ist ein super Finanzhack, du, auf jeden Fall. Nee, aber es stimmt natürlich, ne? Wer möglichst früh anfängt, kann dann mit kleineren Beträgen auch loslegen. Aber auch, ich finde, das muss man ja auch immer wieder betonen. Also es ist auch eigentlich nie zu spät am Ende, ne? Das ist ja auch eine wichtige Nachricht noch. Ja.
Lass uns ins Thema einsteigen. Zwar gleicht sich die Zahl der erwerbstätigen Frauen denen der Männer an, aber klassisch ist ja immer noch, der Mann arbeitet Vollzeit, die Frau arbeitet Teilzeit. Und für viele ist es logisch, dass die Frau den großen Part der Care-Arbeit, also das Kümmern um Kinder und Angehörige, übernimmt. Fass uns doch bitte nochmal zusammen, was ist daran problematisch?
Ich würde ganz gerne, bevor ich das beantworte, eine Sache sagen, die mir wirklich sehr wichtig ist, weil so wird ja ganz oft argumentiert. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass das in der Tat, also in der Wirklichkeit nicht so ist, dass je mehr man erwerbsarbeitet, desto weniger Sorgearbeit man übernimmt. Was man wunderbar ablesen kann an den Haushalten, in denen die Frau die Alleinverdienerin ist. Da macht sie nämlich auch mehr Sorgearbeit. Also das nur, dass man es einfach mal auf dem Schirm hat, dass das eigentlich schon so ein bisschen ein Irrglaube ist, zu denken, wenn man sich das eben so aufgeteilt hat, dann ist es eigentlich auch gerecht und okay, dass jemand mehr Sorgearbeit übernimmt, weil das gilt nämlich nur, wenn der Mann derjenige ist, der den Großteil der Erwerbsarbeit übernimmt. Und Problem.
Schön fand ich übrigens auch dein Beispiel aus deinem aktuellen Buch Musterbruch, wo du eben auch schreibst, okay, wer macht denn die Care-Arbeit am Sonntag? So, ne?
Genau, ja. Das ist, wenn man nicht Schicht arbeitet, müsste man ja auch davon ausgehen, dass sich da so ein bisschen ein besseres Gleichgewicht einstellt. Aber das ist es tatsächlich nicht. Die Studie, auf die ich mich da beziehe, hat es auch so wunderbar bezeichnet als Sonntag ist der Tag des Herrn, aber eben nicht des Herrn im Himmel, sondern eben Männer haben da Freizeit und Frauen leisten eben weiter eigentlich unverändert die Sorgearbeit. So, und im Großen ist es ja tatsächlich so, es ist ja gerade wieder aufgefrischt worden, die Zahlen zu dem Gender Care Gap. Also über alle Konstellationen hinweg leisten eben die Frauen deutlich mehr Sorgearbeit. Und das ist insofern eben problematisch, das ist ja die ursprüngliche Frage gewesen, als dass in solchen Fällen eine finanzielle Abhängigkeit vom Partner entsteht. Und zwar nicht nur kurzfristig, sondern sehr oft sehr nachhaltig. Was auch bedeutet, wenn man also den Job runterfährt oder sogar ganz aussteigt, dass je länger man aus dem Job ist, desto schwieriger ist es ja auch wieder in den Job reinzukommen und vor allem auch in einen Job reinzukommen, der den eigenen Qualifikationen entspricht, mit dem man auch wirklich ein Erwerbseinkommen generieren kann, von dem man leben kann. Und auch sowas wie die Weiterentwicklung im Job, also was man jetzt unter Karriere genau auffassen will, kann man ja auch immer nochmal definieren. Aber auch das ist sehr viel schwieriger. So, dass ganz am Ende wirklich eigentlich immer ein Problem ist, eine stabile Rente zu generieren. Wenn man in die Zahlen guckt, es gibt also einen Lifetime Earning Gap, das heißt, Frauen verdienen im Laufe ihres Lebens 50% weniger im Schnitt als Männer und das macht natürlich auch sehr viel wahrscheinlicher, dass sie am Ende in Altersarmut landen. Das ist einmal so, was das Geld angeht und was ich aber auch ganz wichtig finde, sind immer die psychologischen Aspekte daran. Also wenn wir uns mal die Rahmenbedingungen angucken, zum Beispiel entscheiden sich ja viele aufgrund der Arbeitsteilung dann das Ehegattensplitting zu nutzen. Die Frau bekommt die Lohnsteuerklasse 5 und was dann übrig bleibt, ist in der Regel fast nichts. Ja, man guckt dann auf das Nettogehalt und stellt dann fest, naja, also das lohnt sich ja eigentlich fast nicht, dass die Frau überhaupt Erwerbsarbeiten geht. Man rechnet dann gegen so, man braucht vielleicht auf dem Land ein zweites Auto, je nachdem in welchem Bundesland man ist, fallen Kinderbetreuungskosten an. Dann sagt man, der ganze Stress jetzt für die paar Euro, komm dann, ne, mach das doch lieber nicht. Man fühlt sich dann einfach auch sehr viel schlechter. Und man fühlt sich so, als würde man eben ja etwas nicht so Wertiges in die Familie einbringen. Und ich finde, das ist wirklich was, was man nicht unterschätzen darf, weil das so eine ganz komische Schieflage auch ist, weil man eben die ganzen anderen Aspekte der Erwerbsarbeit, also was bedeutet das für einen, außer was netto in Euro rauskommt, irgendwie so unter den Tisch kehrt, für die Frauen vor allem. Und das ist ganz schwierig, weil wenn wir uns selber nicht gleichwertig fühlen, dann ist es auch schwer in den eigenen Beziehungen gut zu verhandeln, um zu einem gerechten Modell zu kommen.
Der Väterreport der Bundesregierung aus dem vergangenen Jahr zeigt ja, dass sich Väter viel stärker als früher eine partnerschaftlich organisierte Aufgabenverteilung in der Familie eigentlich wünschen. Jeder zweite Vater möchte gern die Hälfte der Betreuung übernehmen, aber tatsächlich gelingt dies nur jedem fünften Vater. Wie kommt es denn eigentlich zu dieser ungleichen Verteilung von Sorgearbeit?
Also ich glaube, das hängt sehr stark an den Rollenbildern. Also Vaterschaft ist heute auch noch ganz stark damit verbunden, natürlich für Engagement für die Familie, aber eben vor allem mit Geld verdienen. Das ist ganz stark verankert in den Köpfen. Das zeigt sich in so absurden Zahlen, wie das zum Beispiel der Anteil Teilzeit arbeitender Männer bei Vätern noch mal geringer ist als bei den Männern ohne Kinder, weil die eben diesen Druck verspüren, ich bin jetzt Vater, ich bin für das Geld zuständig. Und da das noch eben immer noch keine Realität von oder so eine normale Realität ist, fühlen sich viele Männer, die das versuchen, natürlich auch nochmal sehr unter Druck, weil zum Beispiel das Umfeld der Kollegen das eigentlich gar nicht so gut findet. Man verbindet ja eben Männlichkeit eher mit Erwerbsarbeit und so Wettbewerbsorientierung und Leistung, und das knüpft man natürlich alles nicht an einem Engagement, das sich eben in Sorgearbeit ausdrückt. Das heißt, Männer sehen sich ganz oft eben in der Position, dass sie dann auch so ein bisschen selber abgewertet werden, wenn sie diesen Wunsch äußern, wenn sie sich entscheiden, vielleicht Elternzeit zu nehmen oder sogar wirklich trauen, Teilzeit anzumelden. Aber dann fühlen sie sich eben auch oft alleine und werden nicht richtig unterstützt und spüren dieses Ungleichgewicht, das wir in der Gesellschaft haben, nämlich das Sorgearbeit sehr viel weniger angesehen wird und mit weniger Wertschätzung verbunden ist als eben die Erwerbsarbeit.
Weltweit leisten Frauen und Mädchen täglich weit über 12 Milliarden Stunden Hauspflege- und Fürsorgearbeit. Und würde man ihnen einen Mindestlohn für diese Arbeit zahlen, dann wären das umgerechnet über 11 Billionen US-Dollar pro Jahr. Und das wiederum, um das mal so ein bisschen zu dimensionieren, das ist mehr als 24 Mal der Umsatz von Apple, Google und Meta, also Facebook letzten Endes zusammen. Ich frage mal bewusst ganz provokativ, dieses Kümmern in Geld umzurechnen geht eigentlich gar nicht. Ist doch Liebe, oder Patricia?
Ja, da tun sich tatsächlich sehr viele schwer, weil das eben keine Arbeit sein darf und es darf keine Arbeit sein, weil dann müsste es ja bezahlt werden. Und wie soll man das bezahlen? Also wir haben eben genau das nicht so richtig auf dem Schirm, dass wir abhängig davon sind, dass es Menschen gibt, die Sorgearbeit leisten, damit überhaupt die Erwerbsarbeit stattfinden kann. Und deswegen versucht man das so ein bisschen unter den Teppich zu kehren und eben mit Liebe zu verbinden und auch in das Selbstbild der Frauen zu verankern, so dass man über diese Themen gar nicht sprechen muss, weil das eben nicht so deutlich ist. Und das ist natürlich sehr problematisch. Zum einen eben, weil dann wirklich Dinge unter den Teppich fallen, wenn wir über eben Rentenpunkte beispielsweise sprechen, die gar nicht so richtig oder nicht gleichwertig berücksichtigt sind im Vergleich zur Erwerbsarbeit. Und das ist wirklich sehr hart, weil wir sind einfach darauf angewiesen, dass es Menschen gibt, die Sorgearbeit leisten und dass die dann nicht wenigstens ja in der Zeit so viel Rentenpunkte verdienen, wie man vielleicht durchschnittlich verdienen könnte, wenn man erwerbsarbeitet. Das ist schon sehr bitter.
Zumal, wie du in deinem Buch schreibst, Michael für seine PowerPoint-Folien ja am Ende irgendwie dann doch mehr Rentenpunkte bekommt. Oder was hast du da geschrieben?
Ja,
das ist mir irgendwie immer noch im Kopf, was du dachte.
Krass. Genau, also ne, wenn man erwerbsarbeitet, dann passiert das ja quasi je nach Gehalt, dass man diese Rentenpunkte sammelt. Aber wenn man das rumdrehen würde, die Wertigkeit, und man würde den Menschen, die eben ganz stark erwerbsarbeitszentriert leben, quasi sagen, naja, sorry, aber du hast dich eben nicht um deine kranke Mutter gekümmert, du hast keine Elternzeit genommen, genommen, du hast in deiner Gemeinde keine Zeit investiert, ehrenamtlich dich um bestimmte Projekte zu kümmern. Naja, da kannst du jetzt eben auch nicht damit rechnen, dass du eine gute Rente bekommst. Wären ja alle, also hätten ein großes Fragezeichen irgendwie, wie kann denn das sein? Weil in Stunden habe ich ja quasi mehr als mein halbes Leben quasi in die Erwerbsarbeit gesteckt. Und das ist natürlich umgekehrt für viele Menschen, die Sorgearbeit leisten, das Gleiche, nur eben, dass es diese Anerkennung nicht bekommt. Und das finde ich schon sehr bitter, dass eben diese ganzen Sozialversicherungsansprüche ja zum größten Teil an die Erwerbsarbeit gebunden sind und Menschen, die sich eben hauptsächlich um andere sorgen, also für andere sorgen, die sind eben staatlich nur sehr bedürftig abgesichert.
Was sind denn so deine Tipps? Was sollte man deiner Meinung nach beachten, wenn es an die Familiengründung geht, damit man eben, wenn man es vermeiden möchte, gar nicht erst in diese klassische Rollenverteilung reinrutscht?
Ja, da ist wichtig zu wissen, dass die meisten Paare wirklich so sehr optimistisch in diese Phase sozusagen eintreten und eben nicht konkret planen. Das heißt, das Gegenteil wäre eigentlich nötig, nämlich dass wir vor allem nachhaltig denken, also nicht nur uns angucken die Monate nach der Geburt, sondern wirklich überlegen, was ist in 2, in 5, in 10 Jahren. Denn Kinder zu bekommen kostet, und die Frage, die man sich stellen muss, ist dann nur, wen kosten die was? Im Moment ist es statistisch gesehen so, dass sie vor allem den Frauen etwas kosten, und das ist ja mindestens nicht fair innerhalb der Familie und eben, wie wir ganz zum Anfang schon gesagt haben, für Frauen auch wirklich ein Risiko. Was ist also, wenn der Hauptverdiener krank wird, wenn er anderweitig ausfällt? Das ist ja nicht so richtig nachhaltig gedacht. Und mal abgesehen davon, man kann sich natürlich entscheiden für so eine Aufgabenteilung, aber auch da wäre es ja sehr gut, dass man sagt, naja, wir gleichen das aber trotzdem aus, damit die Frau eben nicht in so eine finanzielle Abhängigkeit kommt, dass man zum Beispiel eben private Rentenbeiträge für sie zahlt in der Zeit. Das kann man alles sehr konkret besprechen. Man kann auch sogar Partnerschaftsverträge machen, um das im Detail zu regeln. Das hat einfach auch den Vorteil, dass man wirklich über die Dinge auch spricht, auch wenn es vielleicht erstmal aversiv ist. Aber es ist ganz wichtig, eben damit man nicht ab einem gewissen Punkt im Leben so ein böses Erwachen hat. Da braucht man eigentlich so einen Leitfaden. Manche Städte bieten das. Ich kann empfehlen, weil das online ist, die Stadt Hannover hat eine ganz, ganz tolle Broschüre, die heißt Verliebt, Verlobt, Versorgt. Und wenn man das miteinander durchspricht, dann hat man, glaube ich, die wesentlichen Punkte alle besprochen, um nachhaltig wirklich ein gerechtes Modell zu finden in den Familien.
Mhm. Guter Tipp. Und wir thematisieren das tatsächlich in unserem Podcast auch immer wieder. Also gerade eine der vergangenen Folgen war das Thema Ausgleichszahlungen. Also wer sich da nochmal zu behören möchte, kann ich die Folge auf jeden Fall auch empfehlen. Ja, Frauen tragen auch den größeren Anteil an Mental Load in Familien. Also das ist so dieses an alles Denken, ne? Die ewige To-Do-Liste im Kopf, die besonders gerne, wenn man abends im Bett liegt, dann loslegt. Vieles in der Hausarbeit bleibt irgendwie häufig unsichtbar für Männer. Wie kommt's?
Ich glaube, das hat einfach auch was mit den Hauptverantwortungsbereichen zu tun. Also wenn man selber nicht die Person ist, die hauptsächlich die Sorgearbeit leistet, dann ist man eben nicht in die Details eingearbeitet und man weiß gar nicht, was dann letztendlich alles zum Job dazugehört. Und das ist statistisch so eben, dass nach wie vor Männer nehmen ja wirklich selten Elternzeit, auch wenn das immer so anders dargestellt wird. Es sind knapp 40% der Männer, die überhaupt Elternzeit nehmen. Und davon wiederum nur 30%, die es auch wirklich ohne die Partnerin machen. Das heißt, die wirklich mal alleine verantwortlich waren und das alles selber gewuppt haben und eben nicht wie so ein Backup die Partnerin immer da hatten, die man dann immer so wie so ein menschliches Google befragen kann und die alle Antworten irgendwie ausspuckt. Und dann ist es eben so, dass einem das nicht so richtig klar ist, überhaupt, was Mental Load ist. Man beteiligt sich dann an den To-Dos. Das machen viele moderne Paare oder also Männer machen natürlich Dinge, aber ihnen ist nicht klar, was sozusagen alles vorher im Prozess stattfindet. Also wenn man sowas ganz Banales macht wie die Einkaufsliste, so eine typische Sache ist, die Männer machen die Wocheneinkäufe, oft ohne Kinder. Das ist auch schon mal ein Unterschied zu den täglichen Einkäufen, die Frauen machen. Aber die spannende Frage ist ja, wie geht's denn los? Also die kriegen so eine Liste in die Hand gedrückt und denen ist eben nicht klar, weil sie das nicht machen, dass vorher die Frau überlegt, ja, was hatten wir eigentlich letzte Woche? Was essen die einzelnen Familienmitglieder? Was haben wir für Vorräte? Was läuft bald ab? Was müssen wir diese Woche berücksichtigen? Gibt's ein Frühlingsfest? Wie stelle ich sicher, dass unser Budget eingehalten wird? Wie stelle ich sicher, dass die Ernährung gesund ist, dass da genug Gemüse und Obst irgendwie dabei ist und. Also das sind ja eben all die Dinge, die schon stattgefunden haben. Aber wenn man nicht die Person ist, die die Einkaufsliste schreibt, sondern die Person ist, die abarbeitet, dann denkt man eben ganz oft nicht darüber nach. Und so ein Alltag, das ist jetzt ein Beispiel von Hunderten, ist eben sehr, sehr kleinteilig. Und wenn man da nicht aktiv drin steckt, bleiben die Dinge einfach unsichtbar.
Da hatte ich letztens auch ein Gespräch zu einer Freundin, die hat schon vor einigen Jahren Kindern bekommen und ist dann irgendwann in so einen wahnsinnigen Stress eben auch aufgrund von Mental Load reingerutscht und sie konnte das erst gar nicht so richtig begreifen und auch mit ihrem Partner nicht so wirklich drüber sprechen, ne? Weil ihr das so ein bisschen auch, glaube ich, dieser Begriff am Ende gefehlt hat. Und irgendwann sind sie aber, glaube ich, dann darüber gestolpert und haben dann dafür gesorgt, dass eben alles erstmal auch sichtbar zu machen, damit ihr Partner auch am Ende versteht, wovon sie am Ende spricht, was sie da so stresst, ne? Weil der halt immer gesagt hat, na, wenn du mir was sagst, mach ich doch, ist doch kein Ding, so. Und eben genau dieses Management, denke ich mal, an der Stelle auch einfach sichtbar zu machen. Hast du da noch Tipps, wie man da am besten vorgeht, wenn man sowas, sage ich mal, wenn man länger in einer Beziehung ist, dann ansprechen möchte?
Na, also das Konkrete sichtbar machen, da kann ich wirklich immer empfehlen, einfach den Mental Load Test vom Equal Care Day, weil der das schon so ein bisschen vorgearbeitet hat und die relevanten Fragen sind ja immer nicht, ne, so, was gibt's alles zu tun, sondern wer denkt daran und wer initiiert es. Und das andere ist aber, dass wir ja ganz oft diese Situation haben, wie du sie geschildert hast. Wir rutschen da rein in diese Überlastung. Wir können auch ganz oft selber am Ende des Tages gar nicht sagen, was haben wir eigentlich alles gemacht, ja, wegen dieser Kleinteiligkeit, weil ganz viel parallel abläuft und man ist dann einfach nur erschlagen. Und was man sich wünscht, ist sozusagen auf Beziehungsebene, ne, dass der Partner eigentlich erkennt, was da abgeht. Und dann staut sich da schon Frust eben auf und dann ist so diese, also das erste Gespräch ist bei ganz vielen Paaren wirklich aus so, ja, einer Enttäuschung und aus einer Überlastung heraus und das verläuft dann oft nicht gut, weil es endet in Vorwürfen. Also es gibt diesen schönen Satz von dem Oskar Holzberg, der sagt, aus Überforderung wird Forderung und dann fühlen sich viele Männer eben auch natürlich quasi, ne, mit dem Rücken an der Wand, was soll man da sagen, man ist plötzlich in der Verteidigungshaltung. Das heißt, besser ist es natürlich, wenn man aufgeklärt ist und eben weiß, was Mental Load ist und das auch wirklich ernst nimmt und das möglichst bald anspricht, das auch ernst nimmt, als das ist ein Teil, der ist nicht wegzudenken aus der Sorgearbeit und wir müssen darüber sprechen, was ist das eigentlich, ne? Es ist ja eben dieses Unsichtbare. Und warum ist es auch so, dass eben Frauen da ganz oft automatisch alles im Kopf haben und Männer nicht so sehr? Also auch diese Dinge muss man in der Partnerschaft eben besprechen, dass sich Frauen eben durch ihre Sozialisation ganz oft wirklich ganz automatisch dafür zuständig sehen. Die kommen gar nicht auf die Idee, dass es nicht ihre Aufgabe ist. Und niemand sagt denen, du musst das jetzt alles machen, sondern man zieht sich diesen Schuh selber an. Und ich glaube, auch das ist wichtig zu sehen, dass das ja kein böser Wille vom Partner ist, der das jetzt absichtlich alles nicht sieht, sondern ne, wir haben eben, also je nach Geschlecht, haben wir so bestimmte Vorstellungen, was zu Weiblichkeit oder Männlichkeit gehört. Und der Feind ist eben nicht der Partner, sondern das sind eben ja diese Erwartungen, die von der Gesellschaft auf uns einwirken und auch, nach denen wir uns auch ganz oft richten, ohne das genau zu hinterfragen. Und dann knallt es eben und dann ist man böse aufeinander, aber besser wäre natürlich, dass man weit vorher sagt, das ist also ein Teil und darüber müssen wir auch sprechen und das sind nicht wir gegeneinander, sondern wir gegen das Problem.
Lass uns mal über Elternzeit nochmal sprechen. Christian Lindner, Bundesfinanzminister, möchte in der Zeit ja Bücher schreiben, vielleicht promovieren, jagen oder fischen. Also immer wieder, wenn ich dieses Zitat lese, und es stand ja auch wieder in deinem Buch drin, ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Also ich muss einfach den Kopf schütteln, weil es widerspricht einfach so allem, was ich in meiner Elternzeit erlebt habe. Und wir sprechen ja jetzt über Finanzen und bei der Elternzeit fängt ja diese Ungleichverteilung, du hast das gerade schon so ein bisschen angedeutet, ja auch häufig an. Ne? Klassisch nimmt die Frau 12 Monate Elternzeit und der Mann dann 2. Und dann hört man ganz oft, dass diese Entscheidung tatsächlich aus finanziellen Gründen auch getroffen wurde. Du vertrittst nun aber die These, Geld entscheidet nicht immer alles. Also als Finanzpodcasterin will ich da jetzt natürlich noch mehr drüber wissen.
Ja, vielleicht auch da vorweg, bei manchen Paaren entscheidet Geld alles, ja. Also wenn man nicht genug Geld verdienen kann zu zweit, je nach Qualifikation, Jobs und Umständen, dann hat man da natürlich nicht so viel Spielraum. Aber das Absurde ist ja, dass auch ganz, ganz viele Paare, die eben finanziell sehr gut dastehen, genau so argumentieren. Und da kann man ja zumindest jetzt erstmal ein Fragezeichen hintersetzen. Und es ist so, wenn man in Studien guckt, dann ist der Hebel tatsächlich eher die Zeit und nicht so sehr, was man pro Stunde verdient. Also gleicht man seine Erwerbsarbeitsstunden an und schafft dafür auch eben Freiräume, Sorgearbeit zu leisten, dann hat das schon einen Effekt, auch wenn es um wenige Stunden geht. Also viele Männer kriegen ja schon die Krise, wenn man über Teilzeit spricht, weil man sofort an so eine 20-Stunden-Stelle irgendwie denkt und dann ist es, wenn man es durchrechnet, vielleicht ja wirklich schwierig. Tatsächlich ist es aber auch, hat das wirklich einen Effekt auf die Gerechtigkeit und dann sind wir wieder da, wenn dann auch mehr Zeit da ist, dann werden Sachen sichtbarer und dann hat es eben diesen nachhaltigen Effekt auch, dass die Männer sich dann auch in 2 Jahren und in 3 Jahren irgendwie mehr einsetzen. Und das passiert eben schon, wenn man beispielsweise vollzeitnah in Teilzeit arbeitet. Das heißt, wenn man auch von 40 auf vielleicht 38 auf 35 Stunden reduziert. Das ist vielleicht was, wo man sagen kann, dann ist die Hürde nicht so groß. Das kann man vielleicht mal irgendwie ausprobieren und gucken, was das mit einer Partnerschaft macht, was das mit den eigenen Erfahrungen macht. Und wenn man tatsächlich so über Durchschnittszahlen irgendwie nachdenkt, also rechnet man den Gender Care Gap beispielsweise um in eine Wochenzeit, dann ist es so, dass Frauen ungefähr 10 Stunden mehr Sorgearbeit leisten als die Männer, unabhängig eben vom Umfang der Erwerbstätigkeit. Und wenn man sich das halbiert, dann sprechen wir ja über 5 Stunden. Da hätten wir schon quasi eine gerechte Verteilung oder eine deutlich gerechtere Verteilung hergestellt. Also wir sollten deswegen in den Situationen, in denen das Geld nicht super knapp ist, wirklich viel mehr über Zeiten verhandeln und uns sagen, wir haben als Ziel eine Gleichverteilung von Freizeit, weil wir brauchen diese Zeit eben auch, um zu regenerieren, nicht nur um Burnout auch zu vermeiden, sondern auch um großzügig und liebevoll miteinander umzugehen. Ja, die Empathiefähigkeit beispielsweise, die schwindet ganz stark, wenn man immer unter Dauerstress ist. Also Freizeit ist ein ganz großes, ernstzunehmendes Thema. Gleichverteilung auch in der Frage Beziehung zum Kind, die eben auch durch Zeit ganz stark gestaltet ist. Also viele Väter merken das ja, wenn sie eben nicht so stark in die Sorgearbeit involviert sind, dass sie sich auch ganz oft so zweitklassig fühlen, ja, weil die Kinder dann eben doch sehr darauf bestehen, dass die Mama alles macht und Mama. Und das Dritte ist natürlich auch die Karrieremöglichkeiten oder überhaupt die Erwerbsarbeit. Auch da darüber zu sprechen, wie soll das sich eigentlich entwickeln für uns beide, weil eben nicht nur der Euro am Ende zählt, sondern natürlich auch die Entfaltungsmöglichkeiten, das Selbstbewusstsein, was daran hängt, dass sich nützlich fühlen, dass sich gewertschätzt fühlen. Gehalt ist ja immer eine Mindestwertschätzung. Das sind eben alles so Faktoren. Und wenn man sich das so als Dreieck eben vorstellt, Freizeit, Beziehung zum Kind, Karrieremöglichkeit und davon rückwärts plant, dann hat man vielleicht einfach erstmal auch einen anderen Blickwinkel, als wenn man immer nur den letzten Euro und die Maximierung des letzten Euros irgendwie ausrechnet.
Ganz wichtig zu sagen, ja, auch nochmal tatsächlich in einem Podcast, wo es um Geld geht. Aber das finde ich, also ich finde es schon gut, dass du auch nochmal darauf hinweist, klar, es kann sich auch einfach nicht jeder leisten, ne, das in einer bestimmten Art und Weise zu machen. Aber ich damals zum Beispiel, kann ich auch nochmal kurz erzählen, habe das damals mit meinem Partner tatsächlich so gemacht, dass wir auch ganz automatisch, das war irgendwie interessant, erstmal geguckt haben, wie kriegen wir jetzt da am meisten Geld aus der Geschichte oder haben am wenigsten Verlust, ne, als wir so über die Elternzeit nachdachten. Und irgendwann sind wir dann dahin gekommen, dass wir dann doch gesagt haben, nee, Moment mal, also wir verdienen beide recht gut und wir können doch an der Stelle einfach mal ganz kurz Wünsch dir was spielen. Also einfach, als gäbe es irgendwie kein Außenrum. Wie würden wir denn gestalten, wenn wir komplett frei gestalten könnten? Und haben dann daraus uns überlegt, wie es für uns am meisten Sinn macht tatsächlich. Und das war dann eben auch nicht die klassischen 12, 2. Ne? Und, aber da finde ich an der Stelle auch nochmal wichtig zu betonen, dass das, glaube ich, ja noch viel früher anfängt, dass vielen Leuten das gar nicht klar ist, dass man nicht diese 12, 2 machen muss. Das ist mir nämlich auch schon ein paar Mal begegnet. Dass es dann Menschen gab, die ganz erstaunt waren und meinten, wie, man kann das auch anders machen.
Ja.
So, ne?
Das haut mich ehrlich gesagt immer wieder um, dass diese Sprachregelung Partnermonate bedeutet, dass es für viele quasi wie so ein Fakt ist, dass Männer nur 2 Monate Elternzeit überhaupt nehmen können und dementsprechend auch gar keine anderen Modelle bedacht werden. Und dann geht es ja noch weiter, sowas wie Elterngeld plus, also dass man dann Elternzeit nimmt und dann zu wie auch immer einem Prozentsatz weiter erwerbsarbeitet, das kennen ja dann noch viel weniger. Ich meine, es wird irgendwann ja auch sehr kompliziert, das irgendwie alles auszurechnen. Aber ja, das lohnt eben da wirklich, sich da auch zu vertiefen und dieses Wissen sich anzueignen, sich, also ich war irgendwann, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wirklich auch überfordert, aber wir haben hier so eine Familienberatungsstelle vom Amt, ich weiß leider nicht mehr ganz genau, wie die heißt, und da habe ich mir einen Termin geben lassen, dann haben wir wirklich so verschiedene Modelle einfach auch gemeinsam durchgerechnet und da hatten die aber auch wirklich diese so Vor- und Nachteile, was bedeutet das, weil da fließt ja so viel mit ein, also auch ne, Theorie und Praxis geht ja dann auch total auseinander. Ich habe zum Beispiel, bevor ich selber Kinder hatte, war mir nicht klar, dass die Kinderbetreuungsplätze immer nur im August frei werden beispielsweise. Und dann verrechnet man sich ja auch total doof, wenn das Kind irgendwie im Februar geboren ist, weil man dann diese Lücke gar nicht mitberechnet hat. Und das dann erst einem aufgeht, wenn man den Platz hat und dann sieht, ah ja, wenn die Kinder eingeschult werden, dann erst werden die Kindergartenplätze frei und ach, es ist wirklich schon sehr kompliziert.
Das stimmt. Am Anfang hat man immer das Gefühl, man kriegt so gar keinen Kita-Platz, ne? Weil egal an welche Kita man sich wendet. Also war das dann erstmal so, ja, wir sortieren erstmal. Aber also bei uns zum Beispiel war es dann am Ende so, dass wir dann, nachdem die dann sich alle sortiert hatten, irgendwann so, ich glaube, 3 Plätze angeboten bekommen haben. Mhm. Also das ist, finde ich, ja dann auch nochmal interessant, ne? Wie unorganisiert ist das
leider
dann
ja
an vielen Stellen
genau.
auch tatsächlich
ja,
ist.
Leider ja. Und das ist auch für die Kindergärten selber total blöd, weil man hat dann diese ewigen Wartelisten. Und wenn dann ein Platz frei wird, dann fängt man an zu telefonieren. Und dann ist nämlich ganz oft so, dass dann echt erst die 12. die Familie sozusagen dann wirklich diesen Bedarf noch hat. Und bis dahin hat man halt schon 3 Stunden wieder telefoniert. Ja, es ist schwierig, ganz komisch.
Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Wie können wir denn Bedingungen für Sorgearbeit ändern?
Ja, also Da steht für mich tatsächlich so die Wertschätzung und auch die Frage, ob man Sorgearbeit nicht in irgendeiner Form wirklich entlohnen kann, im Vordergrund. Es ist ja mit der Partnerschaftsfreistellung jetzt auch so ein bisschen Hoffnung am Horizont, zumindest für die ersten Wochen, auch wenn jetzt die Bundesregierung das immer wieder verschiebt. Aber das wäre ja zumindest, dass man da eben diese, dass es dann eben auch bezahlt wird, die ersten Wochen. Und dann, glaube ich, ist in diesem ganzen Themenkomplex, wenn man auch über das Geldverdienen spricht, was wir ganz oft übersehen, ist, dass die Sorgeberufe, also die, die uns die Erwerbsarbeit ja ermöglichen, Stichwort Kita etc., also die professionelle Sorge und Pflege, das muss von der Wertschöpfungslogik entkoppelt werden, damit wir überhaupt die Möglichkeit haben, gut bezahlte, gut ausgebildete Stätten zu haben, wo wir guten Gewissens quasi auch unsere Kinder hingeben. Und ich glaube, das hätte auch den Effekt, dass wir auf Sorgearbeit einfach anders gucken, wenn so die professionelle Sorgearbeit schon mal so eine Grundwertschätzung hätte. Und dann ist natürlich das ganz große Thema Zeit für Sorgearbeit mit einplanen in unsere Abläufe, in unsere Lebensphasen. Und ich glaube, da werden in Zukunft auch die Arbeitgeber eine große Rolle spielen, weil wir ja eben in allen Bereichen eigentlich fast mittlerweile einen Fachkräftemangel haben und da Unternehmen ja nicht beliebig Löhne aufschrauben können aus den verschiedensten Gründen. Es geht ja in den Behörden beispielsweise nicht durch die Entgelttabellen, an die man gebunden ist. Müssen sich Arbeitgeber ja fragen, wie können wir attraktiv irgendwie sein? Und da ist das Thema, glaube ich, Zeit für Sorgearbeit ein großes und auch eins, wo ich im Moment wirklich große Hoffnung habe, dass sich da was bewegt, auch wenn das an manchen Stellen vielleicht wirklich noch für viele undenkbar ist. Es wird ja politisch auch immer wieder so diskutiert, als müsste man jetzt mehr arbeiten als die 40 Stunden. Aber die Studien sagen eben was anderes, nämlich, dass eigentlich 35 Stunden möglich sind, dass das ganz viele Vorteile hätte und dass die Unternehmen dann auch nicht unwirtschaftlicher sind. Und das zählt für mich alles für Bedingungen für Sorgearbeit.
Hm. Wenn ich jetzt sage, irgendwie ich muss, weil ich in meinem eigenen Unternehmen nicht wirklich das familienfreundliche Umfeld vorfinde, ich müsste irgendwie das Unternehmen wechseln. Ich denke mal, als erstes muss man natürlich auch Gespräche führen und schauen natürlich ganz klar, ob man es im eigenen Unternehmen umsetzen kann. Aber wenn man jetzt sagt, nee, das geht irgendwie nicht, ich muss auf jeden Fall irgendwie woanders hin, dann hast du in deinem Buch, das finde ich ganz cool, eine Liste erstellt, so einen Fragenkatalog, was man mit in so ein Vorstellungsgespräch dann reinnehmen könnte, um eben herauszufinden, ob das Unternehmen am Ende tatsächlich familienfreundlich ist. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen Einblick geben. Mhm. Also was würdest du die PersonalerInnen fragen?
Genau, also ich glaube, wichtig ist wirklich, uns immer zu fragen, in welcher Branche arbeiten wir und wie sehr werden da Fachkräfte gesucht. Und da meine ich eben nicht die Finanzbranche oder die IT-Branche, sondern es sind wirklich auch die Handwerkerjobs, die einen großen Mangel haben und auch eben der Pflegesektor. Sprich, da gibt es eigentlich sehr viele Stellen, deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, da so mit einer anderen Haltung ranzugehen, dass man eben sagt, ich bin jetzt nicht ausschließlich die Bittstellerin, sondern wir begegnen uns auf Augenhöhe, mein Arbeitgeber, weil es gibt viele, die mich haben wollen, muss da auch mal drüber nachgedacht haben, wenigstens, wie das möglich ist. Und da gibt es eine ganze Reihe. Also ich würde immer sowas fragen wie, also ist diese Stelle zum Beispiel auch in Teilzeit denkbar? Und wenn dann gleich ein Ja kommt, würde ich auch fragen, wie ist es geregelt im Vergleich zu den Vollzeitstellen? Also wie wird es dann berücksichtigt, wenn ich dann mit 32 Stunden beispielsweise einsteige. Also gibt es da überhaupt ein Konzept? Dann, wie steht die Firma zum Homeoffice? Wenn das möglich ist, ist jetzt bei Handwerk und Pflege eben nicht der Fall. Wenn es so bestimmte Treffen gibt oder Besprechungen, zu welchen Uhrzeiten finden die statt? Also habe ich da die Möglichkeit, mein Kind noch in die Kita zu bringen? Wie ist es am Nachmittag? Kann ich eben Teilzeit arbeiten und trotzdem bei den wichtigen Dingen dabei sein? Dann die Frage, gibt es Führungskräfte in dem Unternehmen, die in Teilzeit arbeiten? Auch so Nebenschauplätze wie, gibt es Firmenfeier und wenn ja, sind da die Kinder mit eingeladen? Gibt es sowas wie eine feste VertreterInnenregelung? Arbeitet die Firma vielleicht mit einem Familienservice zusammen? Sich auch mal anhören, wie viel Prozent kommen nach der Elternzeit wieder in den alten Job zurück? Wie ist die Quote von Männern in Teilzeit in dem Unternehmen? Und war zum Beispiel der eigene Vorgesetzte, wenn er denn männlich ist, in Elternzeit? Und so fallen einem dann noch ganz, ganz viele Fragen ein. Ich glaube, man kann das wirklich gut so generieren, indem man überlegt, was wäre mir denn wichtig? Und im Kopf zu haben, also auch hier die Statistik, je männlicher Firmen sind, desto weniger familienfreundlich sind sie in der Regel. Also sowas wie eine Frauenquote oder Prozent Frauen in Führungspositionen, das sagt auch was darüber aus, in der Regel, wie familienfreundlich ein Unternehmen dann auch ist. Ja, da ist es schon immer ganz spannend, sich anzuhören, ob diese Zahlen überhaupt abgefragt werden, ob die überhaupt erhoben werden, weil ja, wie soll der Arbeitgeber das selber ermessen, ob er familienfreundlich ist, wenn er diese Statistiken eben nicht führt?
Sehr gute Tipps. Über die Jahre hast du viel über Mental Load und Sorgearbeit ja selber auch gelernt, würde ich sagen. Was ist denn so dein Tipp an dein jüngeres Ich?
Also da würde ich auf jeden Fall mich bitten, meine eigenen Rollenbilder zu hinterfragen. Also ich habe, wie ich ja eingangs gesagt habe, das immer als meine Aufgabe gesehen, auch erwerbsarbeitszentriert zu arbeiten. Aber ich habe trotzdem war ich der Auffassung, ich bin hauptverantwortlich für die Sorgearbeit und ich hatte diese ganzen Stereotypien im Kopf, dass ich so tief in mir dachte, also eigentlich ist schon die Mutter das Beste fürs Kind. Und hatte diese Gleichwertigkeit auch gar nicht im Kopf, oder auch das Wissen, zu wissen, Männer können das ganz genauso gut und das ist sogar für die Kinder wichtig, mehrere Bezugspersonen zu haben. Das macht die resilienter, das macht die gesünder, das fördert die kognitive Entwicklung. Also da wirklich ganz stark selber die eigenen Rollenbilder zu hinterfragen, sich die Statistiken auch anzugucken und eben weg von diesem, ja, den Frauen liegt das Kümmern im Blut, hin zu was tut denn den Kindern eigentlich gut und wie sollte so eine Familie im Idealfall quasi sein. Und da kommt man dann ganz schnell eben auf dieses Thema Redundanz, also sowohl in der Erwerbsarbeit als auch in der Sorgearbeit, also Modelle zu finden, wo man sich gegenseitig gut ersetzen kann, weil man damit einfach krisensicher aufgestellt ist und auch solche Themen viel leichter sich bewegen, wie eben der Wechsel des Arbeitgebers, wenn eben der Partner oder die Partnerin sowas auch überbrücken kann, ja, dass man eben dann nicht abhängig ist von diesen vielleicht eben schlechten Unternehmen, was dann der ganzen Familie wahnsinnig Druck macht, weil man auf das Geld angewiesen ist, sondern dass man da sagen kann, ja, Moment mal, nee, wir verdienen beide Geld und wir können uns das jetzt leisten, diese 2 Monate zu überbrücken, sich einen neuen Job zu suchen und dann eben wieder mittel- und langfristig bessere Bedingungen zu haben. Also da hätte ich mir ganz schön selber an der Nase, wie sagt man, fassen müssen mit diesen ganzen Mutterbildern irgendwie und damit dann eben auch verbunden, wie Väterbilder dann letztendlich für mich ausgesehen haben.
Ja, ist für uns alle ja am Ende nicht einfach, ne? Also deswegen umso wichtiger finde ich das immer und immer wieder einfach auch zu thematisieren tatsächlich, dass es da am Ende immer noch feste Rollenbilder gibt und wir irgendwie alle mal uns überlegen könnten, wie wir uns davon vielleicht auch lösen können, weil am Ende, finde ich, macht es das ja für alle dann auch einfacher, ja. Also für Männer wie für Frauen.
Absolut, ja.
In deinem Buch steht, du bist wütend, wenn ich mich richtig erinnere. Welche Ungerechtigkeit macht dich denn besonders wütend, vor allem in Bezug auf Frauen und Finanzen vielleicht?
Also da muss ich als erstes immer an die Situation von Alleinerziehenden denken, weil das finde ich wirklich ein absolutes Unding. Also wir müssten eigentlich das ganze System danach ausrichten, dass Alleinerziehende gut leben können in unserer Gesellschaft, weil davon würden dann alle anderen automatisch auch profitieren. Und die Situation, dass eben viele Frauen sich gar nicht erst trennen können und dass selbst wenn sie das dann geschafft haben, also nicht nur zuständig sind zum größten Teil für die Sorgearbeit, sondern auch die ganze finanzielle Verantwortung tragen. Das finde ich wirklich absolut unbegreiflich, auch verbunden mit dem Wissen. Ne? Also es gibt ja Kindesunterhalt, aber nur 50% der biologischen Väter zahlen den tatsächlich auch. Mhm. Und dass der Staat das nicht eintreibt, das ist mir wirklich, also ich verstehe es nicht, das auf den Alleinerziehenden sozusagen abzuladen und zu sagen, ja, dann können die ja klagen, so ungefähr. Das ist ein Unding, weil es ist ja alles sehr komplex, aber ganz viele haben ja überhaupt auch die finanziellen Möglichkeiten, nicht das einzuklagen und zum anderen, aber werden solche Konflikte ja dann ganz oft auch über die Kinder ausgetragen und deswegen, das ist für die meisten überhaupt gar kein Weg, sondern es müsste Bedingungen geben, dass Alleinerziehende gut leben können, dass die also ja im Idealfall wirklich auch mal einen Urlaub sich leisten können und dass das nicht irgendwie totale Utopie ist, weil man eben Not hat, überhaupt für sein Leben zu sorgen.
Ja, absolut. Und tatsächlich sind es ja meistens Frauen, die alleinerziehend sind. Ne? Hast du da eine Zahl gerade zufällig?
Also ich meine, das sind 85%.
Ja, Patricia, wie gehen wir es an? Wie ändert sich was? Wie kommen wir alle gemeinsam wirklich zu mehr Gleichberechtigung?
Ja, da gibt's viele Hebel. Die größeren Hebel sind natürlich alle die der Staat in der Hand hat. Also erstes wichtiger Schritt wäre sicherlich dieses Ehegattensplitting abschaffen und Modelle zu schaffen, wo wirklich Familien gefördert werden und nicht das Verheiratetsein. Sorgearbeit ordentlich mit Rentenpunkten wertschätzen und auch Arbeitszeitmodelle eben zu normalisieren, die eben nicht an der Vollzeit orientiert sind, Zeit für Familie zu ermöglichen, diese 35-Stunden-Woche, das würde, glaube ich, für viele Familien einfach eine Riesenerleichterung sein, weil man da ja zeitversetzt auch arbeiten kann. Und wie gesagt, man auch weiß, das ist gut für die mentale Gesundheit, die also die Krankenzahlen, die sinken, was ja auch gut für das Unternehmen ist, die Arbeitsunfälle sinken und am Ende sind die Unternehmen nicht mal unwirtschaftlicher. Also das wäre schon eine tolle Sache und da wünsche ich mir, weil wir schaffen das ja nicht alleine, dass die Menschen sich auch wieder eben auf Gemeinschaften rückbesinnen letztendlich und dass sowas wie Betriebsrat, Gewerkschaften und so auch wieder viel mehr Zulauf haben, weil alle guten Dinge sind erstritten worden von Gewerkschaften, von eben großen Gemeinschaften und es war immer undenkbar, bevor die Änderung kam. Also es ist ja wirklich nicht so lange her, dass wir von 48 auf 40 Stunden Wochen zurückgegangen sind. Und das schaffen wir natürlich nur in großen Ausnahmefällen irgendwie durch Privatinitiativen. Da brauchen wir wirklich Solidaritätsbewegungen.
Weißt du, wann das geändert wurde tatsächlich von 48 auf 40?
Ich glaube, also Ende der 60er Jahre.
Ah, okay. Das ist ja auch interessant. Ja, und du rätst ja auch dazu, dass wir alle politisch werden sollten.
Richtig? Genau, also das Problem ist ja so in der Rush-Hour des Lebens, da sind wir eh beschäftigt mit Geld verdienen, Kinder großziehen, aber dass wir wirklich dieses politische Bewusstsein auch wieder stärker in den Vordergrund stellen in den Phasen, in denen wir vielleicht nicht so stark belastet sind, dass Jugendliche, dass junge Erwachsene politischer sind und dass man, wenn man erstmal aus der Rush-Hour raus ist, vielleicht dann eben nicht in die nächste Krise reinschlittert, was man ja auch absehbar durch die demografische Entwicklung wird das Thema Pflege von Angehörigen ein ganz großes Thema werden, dass wir da versuchen, uns schon zu engagieren und an den Stellen, wo es eben auch geht. Aber manchmal ist das eben auch der eigene Arbeitgeber, wenn man sagt, eben Familienfreundlichkeit bedeutet eben nicht nur zu gucken auf die Familien, die kleine Kinder haben, sondern auch dann den Weitblick zu haben und zu sagen, es wird Normalität werden, wenn die Kinder jetzt im Teenageralter sind, größer sind, man Mitte 40 auf die 50 zugeht, dass dann das Thema Pflege von Angehörigen bei den Arbeitgebern auch wieder ankommt und vielleicht kann man da schon was sozusagen anstoßen, was eine Verbesserung bringt.
Ja, super Tipps. Wer das Ganze noch vertiefen möchte, also eine große Empfehlung kann ich aussprechen für Patrizias Buch Musterbruch, überraschende Lösungen für wirkliche Gleichberechtigung. Ich muss sagen, ich habe das Buch so in einem Rutsch eigentlich durchgelesen, denn es ist einfach super unterhaltsam geschrieben. Du zitierst Studien noch und nöcher und trotzdem ist es irgendwie an keiner Stelle langweilig. Also im Gegenteil, das Buch ist gespickt mit konkreten Tipps und an einigen Stellen habe ich mich doch auch ertappt gefühlt, kann ich sagen. Also Musterbruch von Patrizia Camerata, mein Buchtipp für euch. Und ja, an dich, Patrizia, sage ich ganz vielen lieben Dank für all deine Inspiration und dein Wissen, das du heute mit uns allen geteilt hast.
Ja, sehr gerne. Auch vielen Dank für den tollen Podcast.
Gerne. Dann vielleicht bis bald mal wieder bei deinem nächsten Buch. Ist es schon im Plan?
Nee, das steht noch sehr in den Sternen. Aber sonst gerne, auch unabhängig. Davon hat man ja auch manchmal Themen.
Sehr gerne. Genau. Dann sage ich bis bald, sage Tschüss an dich und auch Tschüss an alle Geldreisenden.